Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Spanien trauert um die Opfer eines verheerenden Zugunglücks. Dabei kamen mindestens 80 Menschen ums Leben, mehr als 170 weitere wurden verletzt. Das Unglück ereignete sich in der Nähe der Stadt Santiago de Compostela. Dort in der Region Galizien entgleiste gestern Abend ein Hochgeschwindigkeitszug in einer Kurve, kurz nachdem er einen Tunnel passiert hatte. Mehrere Waggons prallten gegen eine Betonwand. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Zug viel zu schnell unterwegs war.
Der Schmerz ist unermesslich. Angehörige haben sich in Santiago de Compostela vor einem Gemeindesaal versammelt. Sie mussten die Toten des Unglücks identifizieren. Trauer im Wallfahrtsort. An der Unglücksstelle konnte heute die Blackbox des Zugs sichergestellt werden. Die Ermittlungen laufen. Mittlerweile scheint festzustehen, dass der Zug mit 190 Kilometern die Stunde in die scharfe Kurve raste. 80 Kilometer sind nur erlaubt. Einer der Zugführer soll als Beschuldigter vernommen werden. Die Anwohner stehen immer noch unter Schock. Als der Zug aufprallte, erzählt er, gab es eine Rauchwolke und einzelne Teile des Waggons flogen hier rüber. Eine Kamera hat das Unglück festgehalten. Ministerpräsident Rajoy besuchte heute den Unfallsort. Er stammt selbst aus Galizien und sprach den Angehörigen sein Beileid aus. Wir haben einen schrecklichen, einen dramatischen Unfall erlebt, sagte er. Den werden wir nicht vergessen. Dann gedachte der Ministerpräsident der Opfer mit einer Schweigeminute. Für ganz Spanien wurde eine dreitägige Staatstrauer angeordnet, für Galizien eine ganze Woche. Die Bergung geht auch heute Abend weiter und in den Krankenhäusern befinden sich mehr als 30 Schwerverletzte weiter in Lebensgefahr. Ganz Spanien steht unter Schock, das ganze Land rätselt, warum dieser Zug viel zu schnell fuhr, dass menschliches Versagen der Grund sein könnte. Dieser Gedanke ist für viele unerträglich.
Kanzleramtsminister Pofalla hat Vorwürfe zurückgewiesen, dass die deutschen Geheimdienste die USA rechtswidrig bei Abhöraktionen unterstützt haben. Nach seinen Erkenntnissen seien alle gesetzlichen Vorschriften eingehalten worden, sagte der CDU-Politiker nach einer Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestags in Berlin. Vertreter von SPD, Grünen und Linkspartei kritisierten, es gebe noch viele offene Fragen.
Spötter befürchteten schon, er sei verstummt. Doch das wusste Ronald Pofalla heute zu widerlegen. Erst 3 Stunden Sitzung, dann nochmal öffentlich. Die deutschen Geheimdienste hätten stets sauber gearbeitet und nie massenhaft Daten an die amerikanische NSA weitergegeben.
Diese Aussage ist eindeutig falsch. Es gibt lediglich 2 Datensätze, die von Deutschland in die USA übermittelt worden sind.
Der Chef des Bundesnachrichtendienstes wurde von Pofalla ebenfalls entlastet. Gerhard Schindler soll für einen laxeren Umgang mit der Datenweitergabe plädiert haben. Aber auch das sei falsch, so Pofalla. Schindler habe es ihm schriftlich versichert. Aus Sicht der Opposition, die sich mit umfangreichen Fragekatalogen munitioniert hatte, blieb dennoch genügend Anlass zur Beschwerde. Über das zentrale Spähprogramm der Amerikaner habe man reinweg gar nichts erfahren.
Wir wissen immer noch nicht, was ist PRISM, was genau wusste die Bundesregierung über PRISM, wie können millionenfach in Deutschland E-Mails und Telefongespräche abgehört, gespeichert, gegebenenfalls ausgewertet werden.
Warum wird offensichtlich dem Parlamentarischen Kontrollgremium immer nur dann, wenn es sich gar nicht mehr verhindern lässt, konkret gesagt, was die Geheimdienste tun?
Also wieder Vorlage. Ronald Pofalla soll im August noch einmal zum Thema PRISM antreten. Die FDP will im Gegenzug den ehemaligen SPD-Kanzleramtsminister Steinmeier vorladen. Der Datenaustausch der Geheimdienste sei schließlich zu rot-grünen Regierungszeiten gestartet worden.
Zur heutigen Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums jetzt aus Berlin Ulrich Deppendorf, Leiter des ARD-Hauptstadtstudios.
Er war unter Druck, doch Kanzleramtsminister Pofalla ging heute durchaus überzeugend in die Offensive. Die NSA-Affäre ist damit aber auch für die Kanzlerin nicht ausgestattet. Zu wenig wurde noch über das US-Spähprogramm PRISM mitgeteilt. Insgesamt haben die Abgeordneten heute vom Kanzleramtsminister aber mehr Informationen über die Arbeit der deutschen Nachrichtendienste bekommen, als sie vorher vermutet hatten. Wichtig, Pofallas Festlegung, die deutsche Bundesregierung hat das deutsche Datenschutzrecht nicht neu ausgelegt und die deutschen Dienste haben kein deutsches Recht verletzt. Ihre Aktionen waren den zuständigen Parlamentsgremien sogar bekannt. Mit den geplanten Vorladungen von SPD-Fraktionschef Steinmeier und möglicherweise der Kanzlerin wird dieser Ausschuss aber nun zu einem Wahlkampfinstrument. Ob das eine gute Entwicklung ist, daran gibt es auch bei Ausschussmitgliedern Zweifel. Und damit zurück zu Thorsten Schröder.
Springer will sich von Traditionsblättern wie Hör zu, Berliner Morgenpost und Hamburger Abendblatt trennen. Wie der Konzern bekannt gab, sollen Zeitungen und Zeitschriften für 920 Millionen Euro an die Funke Mediengruppe verkauft werden. Das Unternehmen wolle sich stärker auf digitale Medien konzentrieren, hieß es zur Begründung. Der Deutsche Journalistenverband befürchtet, der neue Eigentümer werde Arbeitsplätze abbauen.
Kurzfristig wurden die Mitarbeiter der Axel Springer AG am Morgen zur Betriebsversammlung einberufen. Alle Printtitel des Verlags außer Bild und Welt sollen verkauft werden. Ein Schock.
Man wollte es nicht wahrhaben, dass sowas passiert, dass gerade wir, die Springer-Mitarbeiter, so betroffen sind.
Rund 900 Mitarbeiter sind verunsichert. Springer will eine ganze Reihe von Blättern loswerden. An die Funke-Gruppe, die ehemalige Watz-Gruppe. Im Angebot Berliner Morgenpost, Hamburger Abendblatt, die Anzeigenblätter, 5 Programmzeitschriften, darunter auch die traditionsreiche Hört zu, sowie die Magazine Bild der Frau und Frau von heute. Der Springer-Konzern steckt seit Jahren im Umbau. Jetzt folgt ein weiterer Schritt raus aus dem Printgeschäft. In einer Erklärung heißt es, die Axel Springer AG wird den eingeschlagenen Weg zum führenden digitalen Medienunternehmen konsequent weitergehen, mit klarer Ausrichtung auf die Bild- und die Weltgruppe, in die wir journalistisch investieren werden, so Vorstandschef Matthias Döpfner. Der Verkauf an die Funke-Gruppe, eine katastrophale Nachricht laut Deutschem Journalistenverband. Die Befürchtung, ein harter Sparkurs nach der Übernahme. Für Medienexperten sind die jüngsten Entwicklungen im Zeitungsmarkt ein Warnzeichen. Es stehe viel auf dem Spiel.
Wird einfach die Qualität des Angebotes schlechter oder verlieren wir vor allen Dingen, das halte ich für das größere Problem, publizistische Vielfalt, weil einfach die Anzahl der unabhängigen Redaktionen schrumpft.
Das Kartellamt muss den Verkauf noch genehmigen. Eine Entscheidung wird frühestens Ende des Jahres erwartet.
Zum Umbau des Springer Verlages finden Sie mehr auf tagesschau.de, unter anderem eine Analyse mit dem Medienforscher Horst Röper. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat das Vorgehen Russlands gegen den Ölmagnaten und Kreml-Kritiker Chodorkowski verurteilt. Nach Ansicht der Straßburger Richter war der erste Prozess unfair, allerdings nicht politisch motiviert. Chodorkowski bekam 10.000 Euro Entschädigung zugesprochen, scheiterte jedoch mit der angestrebten Anerkennung als politisch Verfolgter. Er war unter anderem wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden.
Moskau heute Nachmittag. Eigentlich wird hier wegen eines weniger prominenten Häftlings demonstriert. Aber zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Sachen Chodorkowski haben die Demonstranten auch eine klare Meinung. Ich glaube, die Richter verstehen nicht ganz, was in Wirklichkeit hier bei uns im Lande passiert. Sie können nicht nachvollziehen, wie viele Leute meinen, das Verfahren gegen Chodorkowski war ein politisches Verfahren. Anlass für das Straßburger Urteil, der Prozess wegen Steuerhinterziehung, in dem Chodorkowski 2005 in Russland zu 8 Jahren Haft verurteilt wurde. Teilweise bekamen er und sein früherer Geschäftspartner Lebedjew vom Menschenrechtsgerichtshof Recht. Verwahrung in einem Käfig unwürdig, zumal keine Gewaltdelikte angeklagt waren. Auch die Überwachung aller Kontakte mit den Verteidigern, eine klare Verletzung der Menschenrechtskonvention. Deswegen ist seine Anwältin vom Urteil begeistert. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben noch nicht alles ausgewertet, aber es ist ganz klar, es war ein unfairer Prozess. Dass die Straßburger Richter der Ansicht sind, ein politisches Verfahren sei nicht bewiesen, das stößt bei den meisten Beobachtern auf Unverständnis. Sie verweisen auf die vielen anderen Strafverfahren gegen politische Aktivisten in Russland.
In diese Reihe passen auch Lebedev und vor allem Chodorkowski. Sie haben sich politisch engagiert und die Verfahren sind aus meiner Sicht klar politisch motiviert.
In Straßburg liegen noch weitere Beschwerden von Chodorkowski. Sein zweiter russischer Strafprozess, der 2010 endete, muss noch überprüft werden.
In Tunesien ist zum 2. Mal in diesem Jahr ein Oppositionspolitiker auf der Straße erschossen worden. Mohamed Brahmi gehörte dem linken, nicht religiösen Lager an. Beobachter vermuten, dass radikale Islamisten hinter der Tat stecken. Anhänger des Mordopfers versammelten sich zu Protesten vor dem Krankenhaus, in das der Leichnam gebracht wurde. In der Nähe des Innenministeriums kamen ebenfalls Demonstranten zusammen und forderten den Rücktritt der islamistisch geführten Regierung. Papst Franziskus hat seine Brasilienreise heute mit dem Besuch eines armen Viertels in Rio de Janeiro fortgesetzt. Dabei mahnte er zu mehr Solidarität mit den sozial Schwachen und rief dazu auf, Korruption stärker zu bekämpfen. Zuvor hatte das Oberhaupt der katholischen Kirche die Flagge der Olympischen Sommerspiele 2016 gesegnet. Am späten Abend wird Franziskus zum ersten Mal zu den Teilnehmern des Weltjugendtages in Rio sprechen.
Der Papst mitten im Volk, mittendrin in der Favela Varginha, einem der schlimmsten Problembezirke von Rio de Janeiro. Diesen Menschen verspricht Franziskus die Unterstützung und Solidarität der katholischen Kirche und segnet in der kleinen Kapelle der Armensiedlung den Altar. Normalerweise bestimmen hier Gewalt und Armut das Leben. Dass nun ausgerechnet der Papst in ihr Viertel kommt, sei ein Wunder und das gebe Hoffnung. Es ist einfach so emotional. Unsere Freude ist enorm. Er habe das Viertel für einen Besuch ausgewählt, weil es heute ganz Brasilien repräsentiere. Er besucht auch eine Familie zu Hause. Das katholische Oberhaupt fordert in einer Rede am Fußballplatz der Gemeinde, eine Kultur der Solidarität aufzubauen und nicht auf Egoismus zu setzen. Wenn jemand hungrig an die Tür anklopft, macht auf. Es gibt immer Möglichkeiten, das Essen zu teilen. Wenn es sein muss, wird die Bohnensuppe einfach verdünnt. Franziskus will ein Papst für die Armen sein. Die Menschen in Brasilien sind begeistert von dem argentinischen Pontifex. Vor seinem Besuch in der Favela bekam der bekennende Fußballfan im Rathaus der Stadt ein brasilianisches Trikot überreicht. Vom Balkon segnete der Papst die Menschen, die sich trotz Regenwetters versammelt hatten, um der symbolischen Schlüsselübergabe der Stadt Rio beizuwohnen. Anschließend segnete der Papst die olympische Flagge für die Sommerspiele 2016.
Die Deutsche Bahn hat im ersten Halbjahr 2013 deutlich weniger Gewinn gemacht als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Wie das Unternehmen heute in Berlin bekannt gab, sank das Ergebnis vor Steuern und Zinsen um 23%. Ursache sei vor allem ein konjunkturbedingter Rückgang der Gütertransporte. Auch Einbußen durch das Hochwasser spielten eine Rolle. Die Zahl der Zugreisenden sei um 1% auf 991 Millionen Passagiere gestiegen.
In München ist der Prozess gegen die rechtsextreme Terrorzelle NSU fortgesetzt worden. Am 28. Verhandlungstag ging es zunächst um den Mord an einem türkischstämmigen Schneider in Nürnberg. Mutmaßlich war er das zweite Opfer der Gruppe. Außerdem befragten die Richter frühere Nachbarn des Terrortrios. Der Hauptangeklagten Zschäpe wirft die Anklage vor, nach dem Selbstmord ihrer Komplizen Böhnhardt und Mundlos die gemeinsame Wohnung in Zwickau angezündet zu haben.
Die Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth sind am Abend mit der Wiederaufführung des Fliegenden Holländers aus dem vergangenen Jahr eröffnet worden. Mit Spannung wird morgen der Auftakt zum Ring des Nibelungen erwartet. Der Intendant der Berliner Volksbühne, Frank Kastorf, ist für die Neuproduktion des Rings im Wagner-Jubiläumsjahr verantwortlich. Zur Eröffnung der Festspiele kamen zahlreiche Prominente aus der Kulturszene und der Politik.
Für die Bundeskanzlerin beginnen mit dem Auftakt der Wagner-Festspiele jedes Jahr die Sommerferien. Angela Merkel bleibt gleich ein paar Operntage in Bayreuth. Bundespräsident Gauck sieht nur die heutige Vorstellung, so wie auch der Großteil der angereisten Prominenz. Ausgerechnet zum 200. Geburtstag von Richard Wagner beginnen die Festspiele mit einer Wiederaufnahme aus dem Vorjahr, dem Fliegenden Holländer. Bei der Pressekonferenz am Vormittag waren Kamerateams nicht erlaubt. Die Festspiele geben sich wieder mal verschlossen. Auch eine offene Probe zur eigentlichen Premiere der Neuinszenierung des Rings von Frank Kastorf wurde kurzfristig abgesagt. In einem Spiegel-Interview verglich er noch die Festspielleitung mit der autoritären DDR. An der Regiearbeit in Bayreuth hinderte ihn das nicht.
Woanders hätte ich den Ring, ich sag mal in Wien, ohne jemanden national zu treten, auch nicht in Ingolstadt, hätte ich ihn vermutlich nicht gemacht. Aber hier, das ist schon eine besondere Herausforderung.
Kastorf verlegt die Handlung des Rheingold, des ersten Teils des vier Opern umfassenden Ringzyklus, ins Amerika der 50er und 60er Jahre, an eine Tankstelle auf der Route 66. Öl ist Kastorfs Meinung nach das Gold unserer Zeit. Ohne Öl funktioniere nichts. Kapitalismuskritik eines, wie der Regisseur selbst von sich behauptet, nicht ganz lupenreinen Demokraten.
Bei der Schwimm-WM in Barcelona haben die deutschen Freiwasserschwimmer im Teamwettbewerb gewonnen. Thomas Lurz, Isabel Herle und Christian Reichert holten die insgesamt 5. Medaille und das 2. Gold für den deutschen Schwimmverband. Sie gingen auf der 5-Kilometer-Strecke im Yachthafen der Stadt mit mehr als einer Minute Vorsprung vor Griechenland ins Ziel. Platz 3 ging an die Brasilianer. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 26. Juli.
Das Hoch bei Italien beschert im Süden und Osten Deutschlands viel Sonne. Das Tief über dem Atlantik sorgt in der Nordwesthälfte für wechselhaftes Wetter. In der Nacht klingen einzelne, mitunter gewittrige Schauer weitgehend ab, meist ist es klar. Am Tag im Süden und Osten viel Sonne und nur lockere Wolken. Im Westen und Nordwesten muss im Laufe des Tages mit Schauern und Gewittern gerechnet werden, die heftig ausfallen können. Schwacher Wind, bei Schauern und Gewittern kann er stark bis stürmisch auffrischen. In der Nacht 19 Grad am Oberrhein und 14 Grad in Schleswig-Holstein. Am Tag 24 Grad an der Ostsee und bis zu 35 Grad am Oberrhein. Am Samstag in der Südosthälfte viel Sonne, höchstens ganz vereinzelt mal ein Hitzegewitter, am ehesten über den Bergen. Im Norden und Westen ist es teils freundlich, teils wolkig und ab und an gibt es Gewitter. Am Sonntag in der Südosthälfte nochmals viel Sonne, sonst Sonne, Wolken und gebietsweise unwetterartige Gewitter. Am Montag ist es landesweit unbeständig und die Hitze lässt nach.
Wir melden uns wieder um 21.45 Uhr mit Ingo Zamparoni. Seine Tagesthemen: Ursachenforschung, warum fuhr der spanische Zug so schnell, und Forderung nach mehr Solidarität, der Papst besucht brasilianisches Armenviertel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.